Ich glaube, ich hatte einfach keine Ordnung oder auch kein System gehabt. Ich habe nicht gelernt zu lernen. Und das habe ich halt auch schon häufiger gehört, dass man da einfach irgendwie so durchkommt. Und wenn es dann halt mal hart auf hart kommt, dann weiß man nicht, wie man halt lernen muss. Und ich habe es halt nie gelernt in dem Fall.
Aber trotzdem die Frage an dich, wenn du irgendwann mal sagst, jetzt ist mal gut, dann hat M-Chat bzw. der Verein ein Problem.
Ja, da muss ich ehrlich sagen, ich sehe auf jeden Fall diese Gefahr darin, dass ich irgendwann sage, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das kann durchaus passieren. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch meinen Ehrgeiz. Ich möchte oder mein Ziel ist halt, ein stabiles System, das verlässlich ist, hinzustellen.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Die nächste Runde. Wir haben einen Gast. Hallo Lina.
Hi Erwin.
Hallo Bao.
Hallo Erwin. Hallo Lina.
Wir freuen uns sehr, weil es ist natürlich ein ganz spezieller Gast und ein hochwillkommener Gast. Bao ist auch Mitglied von Mensa. Am Namen hört man schon, es ist ja ein eher ausländischer Name. Der komplette Vorname ist Bao Le.
Fast. Bao Trungelingen ist mein kompletter Vorname. Nicht Vorname, sondern kompletter Name. Ich kürze ihn aber gerne ab mit Bao Le, weil es einfach für alle einfacher ist, soweit für mich das auszusprechen und halt mitzuteilen, als auch für den, der es halt ausspricht. Also Win-Win.
Und bei Mensa weit und breit bekannt als Bao, was sich ja auch leicht merken lässt. Bao kommt, wie er mir erzählt hat, aus Dresden.
So richtig, ja.
Wohnst du da noch?
Nee, also ich bin im Erzgebirge geboren.
Ja.
Und dann halt in Dresden aufgewachsen. Es gab da noch eine sehr tumultige Zeit, wo ich relativ häufig umgezogen bin, also eher meine Eltern. Bin dann halt mit 17 nach München gezogen, wo ich jetzt halt auch lebe und arbeite.
Ah, okay. Also von Sachsen nach München und mit vietnamesischer Herkunft.
Also man könnte fast sagen, aus bayerischer Sicht bin ich ein östlicher Ossi.
Ein östlicher Ossi.
Ja.
Ja, ein vietnamesischer Ossi. Was mich interessiert, du bist geboren 1991.
Das ist richtig, ja.
Sprich, ein Kind der Wende. Deine Eltern sind aus Vietnam nach Deutschland gekommen, nach Ostdeutschland damals.
Richtig, ja.
Und das ist natürlich eine Biografie, wo ich sage, das klingt spannend. Also du bist ja zu Wendezeiten dort groß geworden und ganz banal die Frage, wie war das? Und wie war das als Vietnamese?
Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also meine Eltern sind ja nicht direkt nach Dresden halt gekommen, sondern hatten einen Zwischenhalt in der Tschechei gehabt, haben sich dort dann kennengelernt und haben dann halt mit der Wende sich überlegt, hoch, gehen wir doch mal nach Deutschland rüber. Weswegen ich da doch auch einen Migrationshintergrund hatte. Also nicht nur im klassischen Sinn, sondern auch wirklich mit den ganzen Behörden, Asylbewerbung, blablablub. Dementsprechend mussten wir dann halt auch, also ich erinnere mich nur dunkel dran, alle fünf Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, dann zum Amt in Berlin halt hoch, um zu sagen, ja, wir sind noch hier, ja, wir möchten noch in Deutschland halt leben, was mir dann halt auch immer im Kopf geblieben ist. Also das Aufwachsen in Dresden war auch interessant. Man hat dann gesehen, dass sich die Nachbarschaften dann halt sich verändert haben über die Zeit. Also das ist mir dann halt auch im Sinn geblieben, dass dann halt auch alles neuer wurde, dass halt auch alles so langsam moderner wurde. Aber auch, dass dann so diese, ich sag's mal, separaten Gesellschaften nebenher dann leben. Also man hat sich leben lassen, was mir halt besonders im Sinn blieb, ist die andere Einkaufsarten von Vietnamesen oder der vietnamesischen Gesellschaft zu den deutschen Gesellschaften. Also man hat ja natürlich auch die Schlusszeiten, die Verkaufsschlusszeiten gehabt, aber wenn man halt da Leute kannte und auch in der Gesellschaft war, konnte man auch ein bisschen um diese Schlusszeiten halt herumarbeiten, was auch sehr interessant war.
Gab es da in Dresden so eine vietnamesische Community oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das, was man so aus den Medien kennt mit den Gesellschaften in der oder den türkischen Gesellschaften in Berlin drumherum oder halt auch in Nordrhein-Westfalen, sowas Ähnliches gab es halt auch in Dresden. Es gab dann halt so ganze Warenhäuser letztendlich, wo größtenteils dann halt von Vietnamesen betrieben sind. Und dementsprechend hat man sich da einfach so zusammengeschlossen und dann entwickelt sich das. Es gab dann halt auch so Sommerfeste, also auch ganz klassisch, wie halt auch in anderen Gesellschaften. Ja, also würde ich schon mal bejahen deine Frage.
Bist du eigentlich auch zweisprachig aufgewachsen dann?
Ja, bin ich. Vietnamesisch kann ich theoretisch noch. Mache ich eher ungern, weil ich das so lange nicht mehr ausgesprochen habe. Und halt Deutsch.
Aber das sind ja auch schon zwei ganz schwere, also Vietnamesisch stelle ich mir sehr schwer vor, weil ich habe mal 2 Semester Chinesisch gelernt und es war wirklich eine Katastrophe. War das so als Kind für dich schwer, zwischen den Sprachen zu switchen, vor allem so zwischen Schule und Haushalt und so?
Ja, also das Witzige daran ist, muss ich ein bisschen zurückgehen, also meine Eltern hatten halt immer Angst gehabt, dass sie wieder abgeschoben werden, weil das war halt relativ unklar, ob wir in Deutschland bleiben oder nicht. Dementsprechend haben meine Eltern mir quasi aufgezwungen, so mit 4, 5, 6, dass ich halt auch Vietnamesisch lesen und schreiben lerne. Das hat sich bei denen halt den Stress ausgeartet, das habe ich dann halt irgendwann mitbekommen, habe es dann halt irgendwo gemacht. Dementsprechend kann ich Vietnamesisch theoretisch lesen und auch schreiben. Und so kompliziert wie Chinesisch finde ich das ehrlich gesagt nicht. Also nicht nur, weil ich das halt selber mache, sondern weil es halt auch so stark vom Französischen dann halt her seine Schriftarten und auch die Sprache hat sich dann halt sehr stark am Französischen orientiert. Ich meine, 75 Jahre sind halt nicht zu vernachlässigen irgendwo.
Die Kolonialzeit, ja.
Genau, richtig. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist halt, wenn man Käse auf Französisch hat, heißt es ja Fromage oder Fromage. Entschuldigung, jetzt habe ich schon vorgegriffen. Aber im Vietnamesischen heißt es Fromage und man hört dann halt wirklich diese Wurzeln dann raus. Um deine Frage zu beantworten, ja nö, also ich finde es jetzt gar nicht so schwierig. Schwieriger wurde es eher in der Teenagerzeit, wo dann halt so die Gedanken ein bisschen Fahrt aufnahmen, wo ich dann halt auf Vietnamesisch ein Wort wusste, das aber im Deutschen nicht wirklich adäquat übersetzen konnte. Ist wahrscheinlich bei euch genauso mit Englisch und Deutsch, wenn ihr dann halt im Englischen das richtige Wort habt, was wirklich passt, aber dann halt nicht das adäquate deutsche Wort dazu habt. Also das war dann eher mein Problem.
Ja, verstehe. Als Vietnamese in Dresden, also sprich im Osten, ich meine, man hat dann immer gleich so Klischeevorstellungen, Stichwort Ausländerfeindlichkeit. Hast du da für dich persönlich irgendwas in der Richtung mitbekommen oder spielte das keine Rolle? Du bist ganz normal in der deutschen Schule, in der deutschen Umgebung auch gewesen, nehme ich an.
Ja, also als Kind ist mir das nicht aufgefallen, beziehungsweise ich habe es einfach nicht einordnen können. Jetzt als Erwachsener, wenn ich dann zurückdenke, gab es dann schon einige Anzeichen, wo ich mir gedacht habe, okay, das war schon ein bisschen grenzwertig. Sowas wie Kindergarten haben mir meine Eltern erzählt, die wollten mich gar nicht erst in den Kindergarten lassen. Und wenn dann halt mit einem Aufschlag, ne, Service-Aufschlag, wie man das so schön sagt. Ich habe dann auch meine Eltern gefragt, ja, warum gehe ich denn heute nicht ins Kindergarten? Ja, weil Grund was auch immer. Oder dass man halt auf der Straße dann halt auch schon ein bisschen angeschaut wurde, so ein bisschen, was macht der Junge da?
Mhm. Also du meinst, dass du, weil du eben Ausländer warst, eher im Verdacht standest oder genauer beobachtet wurdest?
Ja, also den Eindruck habe ich halt häufig. Ich meine, ich steche halt raus. Damit habe ich mich mittlerweile abgefunden. Aber das hat halt auch ein paar Nachteile, dass ich dann halt deutlich mehr in den Blick gerate. Und wenn ich mir das halt so überlege, es ergibt dann halt alles so ein sinnvolleres Bild. Nicht unbedingt ein schönes Bild, aber es gibt halt mehr Sinn.
Hat sich das eigentlich geändert, als du dann in den Süden oder Westen gezogen bist?
Nope.
Also gar kein Unterschied, weil das ist ja auch immer so ein Klischee, dass irgendwie die Ostländer tendenziell ausländerfeindlicher wären als so die Westländer.
Du meinst den neuen Bundesländer?
Ja, genau.
Ja, gut. Ich bin jetzt seit Jahren nicht mehr im Osten gewesen oder in Dresden, um genau zu sein. Ich habe jetzt also kein aktuelleres Bild von dem, was da jetzt passiert ist. Aber als ich jetzt halt nach München gezogen bin, da hatte ich halt, habe ich in der Voss halt weitergemacht. Und auch da bin ich halt irgendwie hervorgestochen, gefühlt sogar noch ein bisschen mehr als im Osten, weil die vietnamesische oder asiatische Population hier im Süden doch tendenziell geringer ist als jetzt halt im Osten. Fällt halt zum Teil auf, wenn ich halt in der U-Bahn unterwegs bin, dass mich die Leute halt, keine Ahnung, 5, 6 Sekunden länger anschauen als, ich sag's mal, üblich, ne, wenn man das halt als Vergleich hernimmt. Aber ja. Man lebt halt damit.
Naja, natürlich. Wobei, das finde ich jetzt für München sehr erstaunlich. Ich meine, ich habe auch 10, 11 Jahre in München gelebt. Also das ist ja im Prinzip eine weltoffene Stadt und die Firmen, die da sind. Und da sind ja arbeiten und leben Leute aus aller Herren Länder. Und also das erstaunt mich jetzt sehr, dass du sagst, du hättest da auch das Gefühl, dass du länger als normal angeguckt wirst.
Das will ich gar nicht beurteilen, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Also ich versuche es positiv zu drehen und zu sagen, hey, ich war damals ein bisschen schlanker und wahrscheinlich sah ich einfach gut aus mit meiner Jacke oder was auch immer. Und die Leute haben einen gesagt, ja, der schaut gar nicht schlecht aus und wollten das halt auf sich wirken lassen. Nee, also ich will es wirklich nicht bewerten. Jeder Mensch hat halt was anderes, was ihm halt ins Auge fällt.
Ja.
Und es tut mir ja jetzt so nicht weh. Ne? Solange die Leute jetzt nicht irgendwie mit einer Machete auf mich zugerannt kommen, habe ich keinen Stress mit.
Um Gottes Willen. Hast du, letzte Frage zu dem Thema, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit auf Ausländergeschichten rumreiten, aber hast du wegen deines Aussehens oder wegen deiner Sichtbarkeit irgendwelche Mobbing-Erfahrungen machen müssen? In der Schule ist ja so der Klassiker.
Interessanterweise nicht wirklich. Es war eher so andersherum, dass Mitschüler halt gemobbt wurden. Und aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil ich halt impulsiv bin oder was auch immer, habe ich dann irgendwie versucht, oder auch Gerechtigkeitsgefühl, habe ich auch versucht, dann halt für die Mitschüler dann halt dazustehen, was dann halt meistens irgendwelche Mädchen waren, die ja gemobbt wurden. Habe ich mich dann irgendwie dazwischen gestellt und habe gesagt, hey Leute, lasst das jetzt mal. Ich weiß nicht, was für einen Ruf ich bei meinen Mitschülern hatte, aber die hatten mich größtenteils in Ruhe gelassen. Eine Sache, wo wir jetzt halt gerade bei dem hochbegabten Podcast sind. Was mir auch in den Sinn kam, ist, dass da irgendeiner aus der 7., 8. Klasse oder sowas, also 2 Klassenstufen über mir, mal während der Pause auf mich zukam und gefragt hat, hey, du bist doch der, der sich so gut auskennt mit Physik, oder? Ich so, ja, kann sein. Erklär mir mal, warum ein Flügel Auftrieb verursacht. Ich habe natürlich kompletten Unsinn erzählt. Ich habe keinen Plan gehabt, was ich gemacht habe, aber es klang anscheinend überzeugend. Und ja, das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Und wann kam die Hochbegabung ins Spiel, wo wir jetzt schon bei der Schule sind? Irgendwann wurde ja festgestellt, der Junge kann was.
Es kam halt diese typische Aussage mit, ja, der Junge hat Potenzial, also haben meine Eltern mir auch dann 1:1 weitergegeben, wenn er sich denn halt hinsetzen würde, wenn er denn halt ein bisschen mehr Hausaufgaben machen würde, wenn, ne? Problem an der Sache ist, meine Eltern konnten mir dann halt nicht die Unterstützung zukommen lassen, die eigentlich notwendig wäre. Mein Vater ist dann halt in den Westen gegangen, um halt arbeiten, war unter der Woche halt im Prinzip die ganze Zeit weg. Meine Mutter hat halt versucht dann vor Ort alles am Laufen zu halten, musste aber auch arbeiten. Das heißt, unterm Strich hatte ich nicht wirklich eine Unterstützung gehabt während meiner Schulzeit. Die Hochbegabung, besonders die Feststellung meiner Hochbegabung, kam eher so etappenweise. Also es gab so rückblickend gesehen Hinweise darauf, dass ich hochbegabt war oder sein könnte. Zum Beispiel, dass ich jedes Jahr irgendwelche Preise gewonnen habe, wo ich jetzt nachgeschaut habe, habe mir gedacht, warum habe ich jetzt den 2. Platz in Mathe gemacht, den 3. Platz in Französisch vorlesen oder Englisch? Okay, ist das nicht normal? Hat man mir dann später auch gesagt, nee, ist nicht normal. Dann habe ich ja 2019 mit meinem Studium angefangen, Informatik, um genau zu sein, weil mir langweilig war und weil ich ja tiefer in diesen Bereich wollte. Am Ende des Ganzen, Herbst 2022, kam dann mein Dozent, ebenfalls M, und Grüße gehen raus, wenn du zuhörst, du weißt, wer du bist. Er ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du könntest hochbegabt sein. Natürlich die klassische Antwort, na, so ein Unsinn, bin ich bestimmt nicht. Ja, ich hätte einen Gutschein hier für dich. Ja, danke, ich schaue es mir mal an. Ich hatte zu der Zeit noch andere Sachen halt am Laufen und hatte keinen Kopf dafür gehabt. Halbes Jahr später habe ich tatsächlich den Test gemacht. Kam natürlich raus, ja, ich habe das Kriterium erfüllt. Ich so, yippie. Und so kam ich dann halt zur Mensa.
Also der klassische Weg. Klassischer Weg heißt, die Geschichte kenne ich, die gibt's öfter. Irgendjemand sagt, du, da könnte was sein, mach mal den Test. Und ja, und dann war da wirklich was. Hast du damals in München schon studiert? Also bist du als Student nach München gegangen?
Nee. Ich bin 2009 nach München gekommen, 2008, um genau zu sein. Ich hatte in Dresden meinen Realschulabschluss gemacht und wollte halt in München, weil meine Eltern halt ganzheitlich nach München gezogen sind, weil die Arbeitssituation einfach besser war. Da habe ich dann die FOS gemacht, um halt mein fachgebundenes Abitur halt nachzuholen. Das habe ich nach einem halben Jahr halt geschmissen, also nicht bestanden. Und danach habe ich dann die Ausbildung gemacht. Das kann ich auch noch erzählen.
Bei der
Ausbildung war es so, ich bin dann halt in dieses Arbeitsagenturprogramm Berufsausbildungsbeihilfe mit reingekommen. Und ich hatte da ziemlich viel Spaß gehabt, weil das war bei der Elektroinnung. Die haben, als ich dann aus der Schule rausgegangen bin, beziehungsweise halt nicht bestanden hatte, haben sie mir gesagt, okay, füll mal bitte diese Liste aus an Sachen, die du machen möchtest. Und ich habe überall Mechatronik reingeschrieben. Ich habe als letzter diesen Zettel abgegeben und wurde als erster aufgerufen mit, ja, ich glaube, das ist relativ klar, wo du hingehst, ne? Mechatronik, geh zur Elektroinnung. Dort habe ich dann halt ein paar Grundlagen hier ein bisschen weiter vertieft und blablub. Punkt ist, die haben mir auch geholfen, Bewerbung zu schreiben für die Ausbildung. Ich hatte dann halt zu der Zeit ein paar Bewerbungen rausgeschickt und hatte schon 2 Zusagen bekommen. Eine bei der Post und eine bei so einem lokalen Elektroinstallateur hier in München. Und die dann so, ja, du hast ja noch eine Bewerbung offen bei Siemens. Da haben wir gedacht, ja, es wird eh nichts, machen wir weiter. Ein paar Tage später kam dann halt die Aussage, ja, kommen Sie bitte zum Einstellungstest, zum Mechatroniker. Ich habe den Einstellungstest gemacht, das ging über 3 Stunden und eins davon war ein IQ-Test. Ich wusste es aber damals noch nicht. Ich habe mich auch gewundert, warum ich schon fertig war, ob ich irgendwas falsch gemacht hatte, weil die anderen hatten noch geschrieben und getan und überhaupt. Ich habe mir nichts bei gedacht. Ein paar Tage später kam dann die Aussage, ja, Herr Lee, wir haben leider keinen Platz mehr als Mechatroniker. Ich so, kein Problem, ich habe ja schon 2 Plätze. Ja, aber würden Sie als Fachinformatiker nehmen? Wissen Sie, was das ist? Nee, absolut keine Ahnung. Was soll denn das sein? Machen Sie sich schlau darüber. Nächsten Mittwoch ist Bewerbungsgespräch.
Ach, und so bist du dann in die Informatik reingerutscht.
So bin ich in die Informatik reingerutscht.
Aber wie cool, dass die Firma das Potenzial gesehen hat und dich dann da so proaktiv quasi in die Richtung gestupst hat.
Finde ich auch cool. Und ich meine, das Leben macht immer seltsame Sachen und ich bin dankbar dafür, weil Informatik hat mich dann halt wirklich zum Informatikstudium gebracht. Und das Informatikstudium hat mir zum Beispiel gezeigt, was eigentlich Mathematik ist. Also hatte ich vorher halt noch nicht das Vergnügen gehabt. Und ich finde Mathematik jetzt halt auch super spannend. Also, dass es halt nicht nur Numerik ist, sondern halt wirklich ein super weites Feld ist.
Wie ist es eigentlich passiert, sorry Erwin, ich muss kurz was dazu fragen, dass du von so Preisen in der Schule und so, dass dir gesagt bekommt, dass du viel Potenzial hast, dann nach der 10. abgehst? War irgendwie das einfach nicht, hattest du keine Lust auf Abitur oder hat sich da was geändert oder wie ist es dazu gekommen?
Das war der reguläre Weg, würde ich sagen. Ich glaube, ich hatte einfach keine Ordnung oder auch kein System gehabt. Ich habe nicht gelernt zu lernen. Und das habe ich halt auch schon häufiger gehört, dass man da einfach irgendwie so durchkommt. Und wenn es dann halt mal hart auf hart kommt, dann weiß man nicht, wie man halt lernen muss. Und ich habe es halt nie gelernt in dem Fall. Weswegen die gesagt haben, ja, Realschule reicht vollkommen aus und 10. Klasse reicht mir halt in dem Fall aus. Und das war eigentlich im Prinzip genau der Weg, den ich halt haben wollte. Mein Vater hat mir dann halt auch damals gesagt, ja, das ist nicht schlimm, Ausbildung ist ja auch vollkommen okay. Und ich so, ja, ich weiß, ist auch in Ordnung und ich mache ja gern was mit Hand. Und dann kam so die Aussage, ja, du bist halt kein Akademiker, ne? Das ist auch voll okay, ne? Handwerk ist auch in Ordnung. Das war auch eines der Gründe dafür, also trotz, warum ich überhaupt das Informatikstudium angefangen hatte, weil ich gesagt habe, dem will ich es mir immer zeigen, dass ich es doch kann, ne? Und dann bin ich halt durchgekommen und bin sogar gar nicht mal so schlecht drin gewesen.
Ich habe dich vorhin auf LinkedIn gesucht und deswegen weiß ich sogar, dass du da sehr gut warst.
Ja, war in Ordnung. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr rausziehen können, aber für das, was ich vorhatte, ich wollte einfach das bestmögliche Ergebnis für mich rausholen. Und wenn es halt nicht perfekt ist, was es nie wird, war es halt auch okay für mich. Deswegen war das Studium für mich wirklich so. Das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich halt auch als Semestersprecher fungiert und anscheinend war ich da ein bisschen sehr enthusiastisch dabei, weil das ist dann auch den Dozenten aufgefallen, dass die ganze Kohorte relativ gut ist. Und wir waren halt die erste Informatik-Studiengang an der FOM.
Okay.
Und das heißt, also wenn ich das jetzt richtig sehe, dass du also durch einige Zufälle in die Hochbegabung und in den Test und letzten Endes auch, also ins Studium und dann auch bei Mensa gelandet bist. Du bist nicht jetzt, ich sag mal, aktiv behindert worden, aber von Elternhaus und Schule auch nicht jetzt, wie soll ich sagen, gefördert oder irgendeine Richtung da akademisch und Studium und so gepusht worden, obwohl du es ja drauf gehabt hättest.
Ja, ich bin unterm Strich eigentlich irgendwie so rumgetingelt.
Hm.
Muss ich auch sagen, ich hatte auch immer so ein Bauchgefühl gehabt mit, ja, könnte vielleicht was für mich sein oder nicht und so weiter und so fort. Also meine Eltern haben insofern mich einfach darin bestärkt, was ich tue, indem sie einfach gesagt haben, hey, die Möglichkeiten, die wir haben, die stellen wir dir zur Verfügung. Die haben relativ früh erkannt, dass ich mit Technik gern irgendwas mache. Also Elektrik, ja, Technik, alles, was damit zu tun hat, das war so mein Ding gewesen. Also ich wusste immer, irgendwas Technisches wird dann halt mein Stuff sein. Ich habe dann halt auch ein paar Mal die Haussicherung springen lassen und das Haus hat auch ein paar Mal keinen Strom gehabt. Upsi. Also insofern, meine Eltern haben mich da bestätigt und einfach gefördert, was das angeht. Und die Lehrer haben dann auch mitbekommen, dass ich gut in den naturwissenschaftlichen Fächern war, Physik, um genau zu sein. Mathematik habe ich größtenteils geschlafen, aber so aktiv gefördert, wie du jetzt gerade angesprochen hast, wurde ich jetzt nicht.
Ja, aber du bist dann eben auch nicht in irgendeiner Ausbildung oder in irgendeinem Beruf hängen geblieben, wo du wahrscheinlich unterfordert gewesen wärst. Es sei denn, du hättest Spaß daran, irgendwelche Sicherungen in die Luft zu jagen.
Die Lust habe ich immer. Burnout hatte ich, denke ich, schon mal gehabt. Da war ich halt im First Level Support, allerdings im First Level Support im oberen Management. Und dort ist es so, dass du im Prinzip sehr viel Freizeit hast, bis dann irgendwas passiert. Ab dem Moment musst du wirklich rennen, so schnell wie du kannst. Was aber auch irgendwo langweilig war, muss ich ehrlich zugeben. Und irgendwann war mir so langweilig, dass ich so eine Routine aufgebaut habe, dass ich zur Mittagszeit zu unserem kleinen Laden halt gegangen bin, dort ein Überraschungsei geholt habe, etwas zu trinken und einen Kaffee. Bin halt wieder hochgegangen, hab das Überraschungsei gegessen, die Figur aufgebaut oder was auch immer da drin war und auf meinen Monitor geklebt. Du kannst dir vorstellen.
Das ist ein Arbeitsleben, da würden manche von träumen. Das ist ja wie im Comic.
Ja, das klingt witzig und klingt entspannt, aber ganz ehrlich, das ist so langweilig. Ich habe dann halt in der Zeit dann, keine Ahnung, mein Home-Server dann halt aufgebaut von der Arbeit aus. Also bis ich dann halt gewechselt bin, hatte ich dann zwei Monitore und oben komplett voll mit Figuren gehabt, also weil ich sie mit doppelseitigem Klebeband da festgemacht habe.
Okay, ja, ich verstehe schon. Das ist wirklich Bore-out.
Ja.
Vor lauter Langeweile. Also dein Studium hast du abgeschlossen, gut abgeschlossen.
Ja.
Du lebst weiter in München. Wo bist du jetzt? Was arbeitest du?
Ich bin jetzt gerade momentan noch als IT-Architekt halt angestellt und werde wahrscheinlich ab September dann halt neuen Job antreten, was ich denke auch ein guter Zeitpunkt ist dafür.
Aber okay. Du bleibst bei der Informatik.
Ja, das auf jeden Fall, weil Informatik, es klingt irgendwie so langweilig und viele Leute, denke ich mal, assoziieren mit Informatik ja Programmieren und so weiter und so fort. Programmieren ist auch nur ein Werkzeug. Ne? Programmieren bringt dich halt zu einem gewissen Ziel und Informatik an sich ist halt deutlich mehr als nur Programmieren. Einfach diese ganze Architektur dahinter. Ich möchte ein gewisses Ziel erreichen. Was sind die Einschränkungen? Welche Ressourcen habe ich? Und wie baue ich das am besten so zusammen, sodass die Informationen, Informatik, letztendlich richtig fließen kann, sodass alle damit arbeiten können, die halt damit arbeiten wollen. Und das finde ich halt super faszinierend.
Ja, und dann kommen wir auch schon zur Mensa.
Ja, das stimmt.
Du bist seit 23 Mitglied, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also seit gut zwei Jahren, knapp zwei Jahren. Und bist hochaktiv. Also jeder, der mal irgendwo auf dem JT oder irgendeiner Versammlung war, kennt dich, weil du bist immer da und läufst rum und quatscht die Leute an und versuchst sie in M-Chat reinzureden. Also ich will dieses ganze Thema M-Chat jetzt nicht ausbreiten, weil das ist natürlich eine Mensa-interne Geschichte und wir haben nicht nur Leute, die im Verein sind, die uns zuhören, sondern auch viele, die damit gar nichts zu tun haben und die dann eben zu diesem Thema keinen Zugriff hätten.
Mhm.
Was mich interessiert ist, als du reingekommen bist, du hast ja relativ früh oder eigentlich sofort angefangen, dich da zu engagieren und zu machen und zu tun. Und ja, über M-Chat sagst du selber am besten was. Ich kenne es zwar, ich bin auch angemeldet, aber ich bin jetzt, glaube ich, nicht so ein heftiger Benutzer, muss ich leider gestehen.
Und was ist es überhaupt?
Oh, Lina, jetzt machst du dich unbeliebt.
Nein, einfach so, kannst du mir kurz erklären?
Nein, das ist vollkommen okay. Also M-Chat, wie der Name schon sagt, ist halt irgendwo Mensa-Chat. Das M ist halt mit Absicht ein bisschen offen gehalten. Letztendlich ein Mensa-internes Chat-System. Die Idee dahinter ist letztendlich, dass wir die Direktkommunikation halt intern betreiben, weil häufig ist es so, dass dann die Aussage kommt, hey, wir haben uns jetzt auf dem JT oder auf irgendeiner Veranstaltung getroffen, lass uns doch mal verbinden miteinander und halt auch nach der Veranstaltung dann miteinander schreiben. Ja, was benutzt du denn? WhatsApp, Signal, Telegram, Instagram, Facebook, was auch immer. Ne? Und die Idee dahinter war letztendlich, das Ganze auf eine Plattform zu ziehen, wo wir dann halt zumindest intern voneinander reden. Vorteil daran ist halt auch, dass wir da Gruppen erstellen können und diese Gruppen auch so offen machen können, sodass dann halt andere M's auch drauf kommen können. Also letztendlich ein bisschen Konsolidierung der Chat-Plattformen. Ne?
Und das hast du programmiert alleine?
Nein, ich habe es nicht programmiert.
Ah.
Es ist ein offenes System, beziehungsweise ein Open-Source-Projekt, sage ich jetzt mal. Das darunterliegende System heißt Matrix. Und Matrix wird zum Beispiel auch von der Bundesregierung halt benutzt, zum Beispiel auch für die Bundeswehr und wird da gerade aktiv vorangetrieben. Die französischen Behörden haben es schon im Einsatz und Deutschland braucht da halt ein bisschen länger. Der Punkt dahinter ist, es ist Open Source, es ist ein föderales System, das heißt sowas ähnliches wie E-Mail. Also wenn ich jetzt halt von bau@btellen.de dir, Lina, an, keine Ahnung, lina@gmail.de schreiben möchte, ist das auch ein föderales System. Also Gmail ist ein anderer Server wie btellen.de. Genauso ist es halt mit Matrix, besonders auch M-Chat, das ist halt auch föderal. Das heißt, theoretisch, rein von der Idee her, könnten wir dann halt ein globales Mensa-Chat-System dann halt aufbauen, wo dann halt alle miteinander kommunizieren können, global über ein in Anführungszeichen eine Plattform.
Weil ich ja mitkriege, wie sehr du dafür trommelst. Wie gesagt, keine Veranstaltung ohne das Bau. Leute versucht da reinzuquatschen. Das meine ich jetzt sehr positiv.
Voll okay.
Sind ja auch bemerkenswert viele da inzwischen angemeldet und das Ganze entwickelt sich wirklich zu so einer Standardplattform inzwischen, ist es, glaube ich.
Ja.
Und was mich jetzt da im Hintergrund interessiert, du bist natürlich Mastermind. Mir kommt es immer vor, Tag und Nacht im Einsatz. Wenn man dir eine Mail schreibt und irgendeine Frage hat, hat man binnen kürzester Zeit eine Antwort. Gibt es eigentlich noch mehr Leute, die sich da um die ganze Architektur im Hintergrund kümmern oder ist MChat eigentlich Bau?
Stand jetzt ist MChat leider noch Bau. Mhm. Mir wäre es halt auch lieber, wenn da mehrere Leute dran sitzen würden. Aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, da Leute zu finden. Ich glaube, es wäre jetzt halt eine gute Idee, zu erzählen, wie ich überhaupt zu MChat gekommen bin.
Erzähl.
Ich bin jetzt im Mai 2023 zu Mensa gekommen und habe dann in den ersten Mensa-News dann halt so ein bisschen durchgeblättert und habe dann gesehen, ach, der Alex Kessner, der sucht gerade für das Hyperspace jemanden, der das Chat-Projekt dann halt voranbringt. Kenntnisse, Matrix. Ansible muss man nicht kennen und halt so Linux-Administration. Hab mir dann das gedacht mit, ach cool, da kannst du was machen. Ja, und ich bin generell jemand, der halt irgendwie sich aktiv da mit reinsetzen möchte und irgendwas tun möchte und was voranbringen möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bewerbe ich mich mal, dann schreibe ich mal an. Es hat ein paar Wochen gebraucht, bis ich dann halt zum Gespräch mit Alex kam. Ein paar Wochen später kam dann die Aussage, ja, ach, du bist jetzt halt Projektmanager für MChat. Ich so, cool, sehr schön. Lass uns mal zusammensetzen. Was ist überhaupt die Story? Da werde ich jetzt aber auch nicht zu tief reingehen. Mhm. Unterm Strich gab es schon ein Projekt für das jetzige MChat, nur gab es dann halt intern ein paar Auseinandersetzungen, blablablub. Es war etwas chaotisch, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich mal alles von vorne anfangen, so wie ich denke, dass es sinnvoll ist. Und habe erstmal damit angefangen, die Anforderungen zusammenzusammeln. Weil es gab so viele. Sowas wie Kiu muss können und Gäste müssen dazukommen können. Und das und jenes und bla. Und natürlich muss es die eierlegende Wollmilchsau sein. Mit allem drum und dran. Und am besten noch mit der Kirsche oben drauf. Und habe dann halt so ein bisschen aussortiert. Und ich glaube, so Ende 2023, da hatte ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben. Habe dann auch gesagt, ich werde jetzt nicht so viel in MChat reinstecken können. Habe ich dann halt nebenbei mitgezogen, neben dem Studium, neben der Bachelorarbeit. Und im November 2023 hatte ich dann meine Arbeit fertig, hatte sie auch bestanden und hatte dann halt gleichzeitig MChat auch schon so weit, dass es technisch halt relativ stabil ist. Mit der Anmeldung, dass halt alles funktioniert und auch mit Videokonferenzen und was halt alles so als Grundausstattung halt notwendig war.
Ja.
Ab da, ich glaube, Erwin, du erinnerst dich noch daran, dass ich dann halt auch so überall geschrieben habe, hey, ich brauche jetzt Leute, die in MChat ein bisschen testen sollen, auf dem Testsystem. Und da waren dann halt, ich glaube, 50 Leute, die sich dann halt da zumindest angemeldet haben, haben sich das angeschaut. Und bis März 2024 habe ich dann das System so ein bisschen weitergetrieben. Und am 1. März 2024 haben wir dann das System online gestellt und für alle Ms zur Verfügung gestellt. Und einen Monat drauf kam ja das JT 2024 und da hatten wir dann um die 400 Leute, die sich dann auf dem System angemeldet hatten, was mich sehr gefreut hatte. Das System ist nicht explodiert. Alle konnten sich immer noch miteinander schreiben. Das war schon eine schöne Feuerprobe für das System.
Ja, und wie gesagt, inzwischen ist das quasi Standard geworden. Ich habe ja auch meine Erfahrungen, was solche Engagements angeht. Meistens hängen solche Projekte an einzelnen Leuten oder eigentlich fast immer. Und es wird dann halt mehr oder weniger viel Zeit und Engagement da reingesteckt. Aber sowas ist ja immer endlich, weil es ist ja alles ehrenamtlich. Und du bist da jetzt seit Monaten, seit Jahren sehr intensiv dabei. Wird es nicht irgendwann einfach mal zu viel? Ich meine, du hast ja auch noch ein Leben nebenbei und
das
Beruf
stimmt.
Und ein Studium.
Ich muss sagen, ich fühle mich irgendwo geehrt, dass das Projekt halt ja gefruchtet hat und dass es halt funktioniert hat. Das hätte auch gar nicht so funktioniert, wenn nicht die richtigen Leute da auch die richtigen Hebeln halt in Bewegung gesetzt hätten. Mhm. Ich gehe jetzt nicht auf die Internas und so weiter und so fort ein. Das interessiert die meisten Leute nicht. Aber ich hatte Glück gehabt, aus meiner Sicht, dass das Projekt so gefördert wurde. Und das tut mir einfach auch persönlich gut, dass da so viel Rückmeldung zurückkommt. Also rein von den Zahlen her, es sind derzeit um die 1500 Ms halt auf MChat angemeldet zumindest. Und ich sehe, dass da die Interaktivität dann auf dem System ein relativ stabiles Niveau erreichen. Das heißt, die Leute benutzen das halt auch regelmäßig. Ich warte nicht, dass halt in den großen Räumen ständig irgendwas kommt, aber man sieht dann halt, dass in den kleinen Räumen, so in den Gruppenchats und so weiter und so fort, die ich ja nicht einsehen kann, dass da halt was passiert. Mhm. da kommt halt, denke ich, meiner Ansicht nach momentan gerade der Netzwerkeffekt stark hinzu. Was du gesagt hast, Erwin, an Emchat kommt man quasi nicht mehr vorbei. Es ist ja quasi Standard. Und je mehr Leute, mehr Ems das halt kennen, desto häufiger wird es dann auch benutzt, desto sinnvoller ist dann das System für alle.
Ja, aber trotzdem die Frage an dich, wenn du irgendwann mal sagst, jetzt ist mal gut, dann hat Emchat beziehungsweise der Verein ein Problem.
Ja, da muss ich ehrlich sagen, ich sehe auf jeden Fall diese Gefahr darin, dass ich irgendwann sage, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das kann durchaus passieren. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch meinen Ehrgeiz. Ich möchte oder mein Ziel ist halt, ein stabiles System, das verlässlich ist, hinzustellen. Und ich habe kein Interesse daran, ein System dann halt ins Nirvana laufen zu lassen, ohne irgendeinen Support, ohne was. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich jetzt heute aufhören würde, aus irgendwelchen Gründen irgendwas in Emchat zu machen, das System wird noch mindestens das nächste Jahr durchlaufen, ohne dass da groß was passieren wird. Es ist natürlich nicht optimal, weil Sicherheitsupdates, bla bla bla. Und wo wir schon bei der Sache sind, das System am Laufen zu halten, ist jetzt halt auch kein großer Akt für mich. Ich habe das größtenteils schon automatisiert. Die ganzen Sachen sind dokumentiert im Confluence. Und das heißt, selbst wenn ich da nicht mehr Hand anlegen würde, die Dokumentation ist da. Jeder, der mit IT was zu tun hat, wird dann halt auch verstehen, wie man das halt weiter betreiben kann.
Ja, verstehe. Coole Geschichte und vor allen Dingen also imponierend für mich, dass jemand das so im Alleingang durchzieht und dass es eben Nutzen hat für viele Leute. Kann man nicht hoch genug loben.
Ja, und du hast es geschafft vor der Bundesregierung.
Da hat ein M mal drauf kommentiert mit, ja, ein Ein-Mann-Team zeichnet sich aus durch Einigkeit. Und ich glaube, das hilft in diesem Fall durchaus.
Ja, du musst, wenn es kritisch wird, du musst ja nur mit dir selber diskutieren.
Richtig. Solange ich keine multiplen Persönlichkeiten habe, wird es noch okay.
Wenn du eine M-Chat-Krisenkonferenz machst, kannst du Beschlüsse mit dir selber fassen.
Richtig. Auf der anderen Seite, wenn da was nicht funktioniert, dann kann ich mir auch nur an die eigene Nase fassen und sagen, okay, das hätte es besser machen können. Und da gab es auch eine lustige Geschichte. Ich habe ja ein expliziten Testsystem und ein Produktivsystem für Emchat aufgebaut. Und nachdem Emchat halt online gegangen ist, hatte ich dann halt ein Update machen wollen und habe das halt im Testsystem gemacht. Ich habe einen falschen Befehl ausgeführt, weswegen das Testsystem dann hops gegangen ist. Ich habe mir dann gedacht, gut, dass es das Testsystem ist. Genau deswegen mache ich das.
Ja. Ah, wenn du das in echt gemacht hättest, wäre das ganze Ding
hops gegangen.
Kaputt.
Hops gegangen.
Also die ganzen Daten wären weg gewesen. Aber genau deswegen mache ich das im Testsystem zuerst, bevor ich das im Produktivsystem mache.
Oh, das ist natürlich so ein
passiert.
so ein kleiner Informatiker-Apokalypse, wenn sowas passieren würde.
Da gibt's auch einen schönen Spruch, kein Backup, kein Mitleid.
Also selber schuld, das ist ein guter Spruch.
Den kannte ich noch nicht, das ist gut. Kein Backup, kein Mitleid. Ja, es gibt ja so legendäre Geschichten, dass Leute ihre Bachelor- oder sonstigen Arbeit reintippen und nie wirklich sichern oder eine Sicherungskopie machen.
Selber schuld.
Aus irgendeinem Grund raucht die Festplatte ab und dann ist, ja, Nirvana.
Ich bin durchaus paranoid, was das angeht, also zu meiner Bachelorarbeit. Das wollte ich natürlich auch vermeiden. Ja. Ich glaube, zu jeder Zeit hatte ich dann 3 Kopien. Bei mir auf dem Rechner, bei mir im Zimmer auf einem Server und bei meinen Eltern auf meinem Backup-Server.
Es könnte ja brennen.
Ja, du kannst da extrem tief reingehen, was Backup-Methodologien angeht. Och, da gibt es so viele Sachen, die man machen könnte. Aber da gehen wir nicht drauf ein.
Wir sind schon mit der Zeit ziemlich weit fortgeschritten, aber ich möchte nochmal zurückkommen hier auf diese Migrationssache.
Mhm.
Und zwar auch bei Mensa im Verein. Es ist ja so, dass wir auch im Verein, obwohl wir also offen, divers und sonst wie sind, aber unterm Strich sind wir ja eine rein deutsche Veranstaltung. Sprich, auch da ist Baole zumindest optisch ein Exot.
Das stimmt, ja. Der Quotenasiate halt.
Der Quotenasiate. Ich gehe einfach davon aus, dass es nie irgendwie ein Problem war.
Mhm.
Aber hat es irgendwann mal oder in irgendeiner Situation mal eine Rolle gespielt? Also, dass du einfach anders aussiehst?
Nee. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass bei Mensa nur wegen meinem Äußeren ich anders behandelt wurde.
Sehr gut.
Also offensichtliche Anfeindungen hatte ich jetzt nie gehabt und das finde ich halt echt gut.
Mhm.
Ob dann halt im Hintergrund irgendwas dann gesagt wird, das kann ich natürlich nicht einsehen. Ist mir ehrlich gesagt auch egal,
ja.
Weil ich bin halt, wer ich bin. Und ich denke, die Menschen, die mich kennen oder die mich auch näher kennen, würden sagen, also ich sehe von außen zwar wie ein Asiate aus, bin aber im Kern eher wie ein Deutscher. Was ich doch durchaus als Kompliment sehe.
Ein Sachse.
Ja, ein Sachse. Ja, ja, so ein bisschen.
Du bist ja da geboren, ne?
Ja, ich bin in Sachsen geboren, im Erzgebirge, und bin dann halt in Dresden aufgewachsen. Also ja, einen Großteil meines Lebens habe ich, nee, Moment mal kurz. Es ist jetzt schon die Hälfte meines Lebens, wo ich in Sachsen aufgewachsen bin, und die zweite Hälfte jetzt halt hier in München.
Mehr Ossi geht nicht. Es hätte mich jetzt sehr überrascht, aber trotzdem einfach die Frage, weil trotz aller Toleranz und was wir ja als Vereinszweck haben, ist es ja so, dass wir relativ einheitlich sind. Es gibt erschreckend wenige Leute mit einem Migrationshintergrund. Also insofern ist der Verein kein Spiegel der allgemeinen Bevölkerung.
Ich muss auch sagen, ich bin nicht auf so vielen Veranstaltungen. Also die größten Veranstaltungen, an denen ich teilnehme, ist halt das JT. Und da sind mir keine offensichtlichen Anfeindungen halt bekannt oder dass mich die Leute halt anrennen, anschreien oder was auch immer. Und ich finde es sehr angenehm.
Gut so. Nichts anderes habe ich erwartet.
Ja.
Lina, hast du Fragen?
Nee. Alles geklärt.
Ach, warum?
Nee, aber mich hätte jetzt auch gewundert. Also ich meine, bei mir in der Generation ist es ja generell, also zumindest so in meinem Freundeskreis und so, gar kein Thema mehr, weil ja, ja mittlerweile Deutschland so divers ist, dass es halt keine Besonderheit mehr ist, dass halt die Hälfte der Klasse immer irgendeinen Migrationshintergrund hat. Und deswegen hätte mich sehr erstaunt, wenn es noch ein Thema ist und erst recht in unserem Verein, weil das ja quasi so ein Diversitätsmantra wir haben.
Ich bin nicht ganz sicher, ob dann halt dieses Mantra auch wirklich jedem bewusst ist, dass wir halt so divers sind. Aber ich denke, dass Mensaner im Generellen halt dem Ganzen ein bisschen distanziert gegenüberstehen, im Sinne von, es ist halt ein Mensch und ich beurteile jetzt nicht unbedingt den Menschen, nach dem, wie er von außen ausschaut, sondern eher, welche Gedanken er dann halt führt. Zumindest diesen Eindruck habe ich soweit von Mensa dann gewonnen.
Ja, das meine ich auch, weil ich glaube, also so an sich, Mensa ist ja gar nicht divers. Also ich meine, wir tun so, aber es gibt ja gefühlt nur Weiße und die Hälfte sind über 60 und 60% sind wahrscheinlich Männer. Also so, es ist ja nicht so divers.
Oh, Lina, jetzt wirst du böse.
Nein, das ist doch so.
Das geht jetzt wieder gegen mich.
Das geht nicht gegen irgendjemand.
Doch.
Das ist einfach nur die Fakten genannt.
Ich glaube, da müssen wir mal jemanden bei Mensa fragen, wegen der Statistik und so weiter, wie es ausschaut.
Ja. Das ist ja bekannt. Wir sind zu 2/3 Männer. Das Durchschnittsalter liegt bei über 40, Mitte 40. Und der Ausländeranteil oder der Anteil von Leuten mit Migrationshintergrund ist, ja, ich sag mal minimal. Ich habe da jetzt keine Prozentzahl. Es ist für mich undenkbar, dass daraus irgendwas Blödes passiert oder blöde Situationen, weil das gehört ja wirklich zum Wesen vom Mensa. Aber trotzdem, also in so einer sehr einheitlichen Umgebung fällt jemand wie du einfach auf.
Da werde ich auch nichts machen können.
Nö, ich finde das ja ausgesprochen positiv. Vor allen Dingen, wenn das noch jemand ist, der sich ja so engagiert und sowas auf die Beine stellt. Von daher, alles gut.
Also Lina, wir gleichen die ganze Sache
Statistik
aus.
Statistik aus, wirklich.
Ihr zwei seid die Exoten, weißt du? Ich bin der Standard-Mensaner.
Ja.
Alt, weiß, männlich. Ja. Ihr seid Randgruppen.
Also in meiner Wohnung bin ich ja auch nur der Standard.
Das stimmt.
Asiate, schwarztragende, schwarze Haare.
Ja. Ach herrje, gut, dass wir so unterschiedlich sind. Vor allen Dingen drüber Witze machen können.
Ja.
Lina, du moderierst ab. Ich mach das immer.
Okay.
Diesmal bist du dran.
Wow, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, alle
sehr
anderen
gern.
Fanden es auch sehr spannend. Wir haben richtig viele Themen besprochen. Also es war wirklich, da haben wir schnell alles abgefrühstückt in der Folge. Genau, hat jemand von euch noch was zu sagen? Sonst mache ich jetzt wirklich die Abmoderation.
Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden.
Super.
Sehr gut. Und Kommentare sind wie immer erwünscht unter 130undmehr@web.de. Wir sind sichtbar auf Instagram. Wenn es Fragen an Bau gibt oder an uns, immer her damit. Alle Hintergrundinformationen in den Shownotes. Ansonsten.
Guck mal, jetzt hast du mir die Abmoderation doch geklaut.
Ja, du sagst das ja immer nie. Das muss ich ja immer machen.
Nein,
sie wollte das
nicht. Das wollte ich machen. Aber gut, da hast du es wieder übernommen. Aber wenigstens machst du es gut. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss, Bau. Vielen Dank.
Ciao.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt, und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte. und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt, in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. Natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130 und mehr at web.de und wir sind natürlich auch über Podigy und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar und man kann uns streamen.